grundsätzlich, was die Verfassung betrifft, ist das eigentlich immer noch sehr zeitgemäß. Und ich bin auch immer einer, der sagt, wenn wir über Demokratie reden und sagen, boah, das ist alles so schwierig geworden jetzt, wir müssen jetzt viel schneller entscheiden und wir müssen da was anpassen. Erstens, ich glaube, der Nutzen und der Wert der Demokratie ist, dass keine falschen Entscheidungen getroffen werden, und dadurch hilft natürlich dieser Zeitablauf manchmal. Also es ist gar nicht so gut, wenn man zu schnell ist. Und zweitens geht es auch darum, dass es einen Interessensausgleich gibt, und den schaffen wir, und das ist ein Wert an sich über diese Institutionen, und das dauert halt manchmal ein bisschen länger, und ich glaube nicht, dass jetzt die Entscheidungsfindung so viel schneller sein muss als wie vor 20, 30 Jahren. Das ist eine Illusion.
Hallo und herzlich willkommen bei Ganz offen gesagt, dem Podcast für Politikinteressierte. Mein Name ist Georg Renner, ich bin freier Journalist und habe mich heute mit Martin Kocher unterhalten. Kocher war bis vor kurzem Minister für Wirtschaft und Arbeit in der gerade aus dem Amt geschiedenen türkis-grünen Bundesregierung. Jetzt bereitet er sich auf seinen nächsten Job vor. Ab September wird er Gouverneur der Österreichischen Nationalbank. Mit Kocher habe ich mich darüber unterhalten, wie es ist, als Minister mitten in der Legislaturperiode einzusteigen in ein neues Amt, wie es überhaupt ist, als Quereinsteiger plötzlich ein Regierungsamt innezuhaben, wo der österreichische Prozess gut funktioniert und wo unsere Politik durchaus noch ein bisschen effizienter werden könnte. Grüß Gott, hallo und herzlich willkommen, Martin Kocher.
Grüß Gott, danke für die Einladung, Herr Renner.
Sie sind derzeit Universitätsprofessor, Sie sind quasi zwischen zwei Jobs. Sie waren bis vor kurzem Arbeits- und Wirtschaftsminister und werden im September das Amt des Nationalbankgouverneurs übernehmen. Und was machen Sie jetzt eigentlich?
Naja, jetzt ist wieder die Arbeit an der Uni angesagt, Forschung und etwas weniger Lehre, weil die Regierungsbildung länger gedauert hat und das Sommersemester schon begonnen hatte. Aber natürlich treffe ich mit Doktoranden, Doktorandinnen, treffe ich mit Kolleginnen und Kollegen, habe einige Forschungsprojekte laufen, und natürlich ist die Zeit jetzt auch gut, um sich ein bisschen vorzubereiten, auch inhaltlich für die neue Aufgabe dann im Herbst.
Also quasi noch einmal ein letzter Ausflug in die akademische Welt, bevor Sie dann in der Nationalbank antreten.
Ja, wobei die Notenbank und die Geldpolitik ja insgesamt eher auch von der Expertise und der Wissenschaft geprägt ist. Die ÖNB hat eine große wirtschaftswissenschaftliche Abteilung. Das heißt, es geht darum, jetzt auch viel Wissen zu haben über aktuelle Themen und natürlich auch über die Hintergründe in der Geldtheorie und der Geldpolitik.
Faszinierend. Wir sprechen heute aber ein bisschen über die Vergangenheit. Zur üblichen Transparenzpassage bei Ganz offen gesagt möchte ich gleich zwei Punkte hinzufügen. Wir haben vereinbart, dass wir nicht über die aktuelle Regierungspolitik und vor allem auch nicht über Geldpolitik sprechen wollen. Das trifft sich aber eh ganz gut, weil ich mit Ihnen vor allem darüber sprechen möchte, wie Sie den Wechsel aus der Expertenfunktion in die Regierungs-, in das Ministeramt erlebt haben. Ganz kurz aber zur Transparenzpassage. Erste Frage ist immer, woher kennen wir einander? Wir kennen uns vor allem aus Ihrer Arbeit zuerst beim Fiskalrat und dann als Minister. Da hatten wir öfter zu tun. Ich bei der kleinen Zeitung, Sie eben als Minister. Und zweite Frage, haben Sie derzeit eine parteipolitische Funktion?
Nein, habe ich nicht. Ich bin auch kein Parteimitglied.
Waren Sie, glaube ich, auch nie. Sie sind zwar auf einem ÖVP-Ticket unter Anführungszeichen gesessen, als Nachfolger der Ministerinnen Aschbacher und später Schramböck, aber Sie waren immer parteifrei funktional. Und dazu würde es mich gleich mal interessieren, was hatten Sie denn, bevor Sie Minister geworden sind, für ein Bild davon, was ein Minister so macht den ganzen Tag?
Also ich glaube, ich habe ein ganz gutes Bild gehabt damals schon. Das hat sich so aufgebaut. Ich habe ja schon, bevor ich nach Österreich zurückkam im Ausland, teilweise gewisse Beratungsfunktionen gehabt und auch Studien gemacht für Ministerien. Jetzt nicht sehr viele, aber einige. Und dann, als ich dann ins Institut für höhere Studien kam als Direktor, war natürlich klar, dass Politikberatung ein wichtiger Teil der Aufgabe dieses Instituts ist. Und damit ist man natürlich immer wieder auch mit Ministerinnen und Minister direkt konfrontiert. Man trifft sich, man tauscht sich aus. Es gibt die verschiedensten Formate, die verschiedensten natürlich auch Veranstaltungen, wo man interagiert, Diskussionen. Und da kriegt man nicht dann ein bisschen was auch mit, wie sowas läuft. Und ehrlich gesagt, wirklich intensiver ist das Bild geworden, als dann die Corona-Krise begonnen hat. wo man gemerkt hat, dass der Beratungsbedarf, die Nachfrage nach auch ganz kurzfristiger Beratung massiv gestiegen ist, verständlicherweise. Niemand wusste, wie man darauf reagiert. Ehrlich gesagt, auch die Wissenschaft hatte nur gewisse Elemente eines Bildes aus der Vergangenheit, wie man darauf reagieren könnte. Aber natürlich war dann der Austausch teilweise sehr intensiv. Man hat sich relativ oft getroffen, nicht. Man hat oft telefoniert, weil ja auch das Treffen immer wieder am Anfang beschränkt war. Und da habe ich schon ein ganz gutes Bild bekommen, wie so ein Ministeramt ist. Allerdings, man unterschätzt, und ich habe sicher auch unterschätzt, die Breite der Tätigkeiten und Aufgaben, selbst eines relativ kleinen Ministeriums. Ich durfte ja damals das Arbeitsressort übernehmen und damals war Familie, Jugend noch dabei. Wir haben gesagt, ich konzentriere mich ganz auf Arbeit, weil es gab eine Rekordarbeitslosigkeit in Österreich und deswegen war mir wichtig, wirklich da mich drauf zu konzentrieren.
Ganz kurz nur, da würde ich gerne einhaken, um ein bisschen eine Timeline darzustellen. Sie sind 2020 Fiskalratspräsident geworden und dann, das war kurz nach Beginn der Corona-Krise, und dann Ende 20, Anfang 21 ist Christine Aschbacher zurückgetreten und da haben sie eben dieses Ministerium übernommen. Also das muss mitten während des Lockdowns gewesen
sein. Das war während des Lockdowns im Jänner 2021, ja. Korrekt. War natürlich auch eine Herausforderung, weil man praktisch selbst die Kolleginnen und Kollegen in der Bundesregierung gar nicht treffen konnte. Und einige kannte ich natürlich, aber nicht jeden. Es gab keine europäischen Ministerräte und so weiter. Und da merkt man aber auch recht rasch, wie breit selbst das Arbeitsressort, das damals, wie gesagt, vergleichsweise noch klein war, in den Tätigkeiten, in den Aufgabenbereichen, in den Verantwortlichkeiten ist. Und dann am Schluss als Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft war das eine sehr, sehr breite Verantwortlichkeit, die bei weitem, glaube ich, von außen unterschätzt wird in der Breite an Entscheidungsnotwendigkeiten, die es gibt, auf allen Ebenen, vom Gesetzlichen bis zur Verwaltung natürlich.
Mhm. Wie ist denn das damals abgelaufen, dass Sie Minister geworden sind? Hat der Kanzler damals Sebastian Kurz angerufen und gesagt, die Christine geht jetzt und wir bräuchten jemanden, hätten Sie Zeit oder wie funktioniert sowas?
Ja, tatsächlich, glaube ich, ist es meistens so, dass der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin anruft. Und in dem Fall war es so, es war ein Samstagabend, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich habe gerade an einer Forschungsarbeit geschrieben, relativ spät, ich glaube 9:30 am Abend. Und der Bundeskanzler war am Telefon. Ich dachte, es geht um irgendeine Frage, was eine Corona-Maßnahme betrifft. Wir haben ja relativ viel über Kurzarbeitsgeld und die Ausgestaltung gesprochen, über irgendwelche Wirtschaftsunterstützungen und so weiter. Und dann kam die sehr unerwartete Frage, ob ich mir vorstellen könnte, das Amt zu übernehmen. Ja, mhm. Und es war völlig überraschend und musste dann relativ rasch noch am selben Abend entscheiden, ob ich das mache oder nicht mache.
Und Sie haben Ja gesagt und dann ist es alles sehr schnell gegangen.
Ja, ich habe dann natürlich mit meiner Frau zuerst gesprochen. Das habe ich mir schon ausbedungen. Aber genau, und dann haben wir uns im Bundeskanzleramt getroffen, haben darüber gesprochen, wie das funktionieren könnte, unter welchen Voraussetzungen das funktioniert. Natürlich muss man die Rahmenbedingungen absprechen. Und dann war aber relativ rasch klar, ich werde das machen. Es war vom Zeitpunkt her so, dass erstens die Herausforderung eine große war mit der hohen Arbeitslosigkeit und konnte schwer sagen, ich mache das jetzt nicht. Zweitens war es so, dass ich am Institut für höhere Studien schon mehr als 4 Jahre war und die wichtigsten Schritte, die ich setzen wollte, gesetzt habe. Dadurch war natürlich auch die Möglichkeit da, auch relativ kurzfristig zu sagen, ich mache jetzt was anderes. Das ist immer nicht eine Belastung für den bestehenden Arbeitgeber, die Arbeitgeberin, wenn man sagt, okay, ab übermorgen, ich glaube, es war 2 Tage später, da war die Angelobung, bin ich dann nicht mehr da und ich bin auch wirklich schwer zu greifen dann im Endeffekt. Aber das war gut aufgestellt, das Haus, und deswegen war die Möglichkeit auch gegeben, was anderes zu machen.
IHS musste dann relativ lange ohne Chef auskommen, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Als Sie dann Minister waren, und wie gesagt, dann gab es, was Sie gerade erwähnt haben, die Änderung des Ministeriengesetzes, weil eben das Familienjugendministerium abgespalten und ins Kanzleramt gewandert ist. Aber wenn man da reinkommt in ein Ministerium und auf einmal ist man der Chef, wie erlebt man das? Was passiert da die ersten paar Stunden, wenn man ein Ministerium betritt?
Also ich glaube, es war bei mir relativ speziell, weil es waren fast keine Leute im Ministerium, weil ja Lockdown war. das engste Team, ich habe auch ein paar Wochen gebraucht, bis ich selbst mein engstes Team persönlich zum Großteil kennengelernt habe, weil einfach die Regeln sehr streng waren, was ja auch gut war damals. Und vieles lief über Videos, Videokonferenzen, Telefonate. Also es ist vielleicht kein typischer Einstieg in die Politik. Was bei mir auch nicht anders war, ist, dass ich während einer laufenden Legislaturperiode eingestiegen bin. Also ein Jahr war die Regierung im Amt, dann bin ich gekommen. Und das ist nicht auch anders. Das heißt, eine entscheidende Voraussetzung für mich war, dass ich grundsätzlich mit dem Regierungsprogramm einverstanden war, weil ich konnte ja nichts beeinflussen und wegen einem neuen Minister wird jetzt nicht das Regierungsprogramm umgeschrieben. Aber man lernt dann halt mit der Zeit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennen, immer mehr natürlich auch dann, als es besser möglich war, sich wieder zu treffen. Und es ist nicht ganz wichtig, dass man das Haus sehr gut kennt. Und bei mir war es ja auch noch so, dass ich dann gleich auch verantwortlich war fürs AMS und für ein paar ausgelagerte und nachgelagerte Dienststellen. Und das AMS ist nicht die größte dieser Dienststellen. Es war auch wichtig, nicht die Führungskräfte im AMS gut kennenzulernen und einen sehr engen Austausch zu haben.
Mhm. Was waren denn Ihre Pläne? Was haben Sie sich vorgenommen, persönlich und politisch zu sagen, okay, wenn ich da in ein paar Jahren rausgehe, mutmaßlich nach Ende der Legislaturperiode, was möchte ich erreicht haben?
Ja, ehrlich gesagt war das so überraschend, dass ich jetzt gar keine großen inhaltlichen Pläne hatte, außer natürlich die Arbeitslosigkeit nach unten zu bringen. Wir waren bei fast 600.000 Arbeitslosen im Jänner 2021. Das war die höchste Arbeitslosigkeit zu einem Jänner seit dem Zweiten Weltkrieg. Dadurch war es notwendig, hier alles zu tun, dass die Arbeitslosigkeit zurückgeht. Und es gab keine großen anderen Pläne, außer das, was natürlich im Regierungsprogramm festgeschrieben war. Und da waren einige Dinge sehr klar formuliert im Arbeitsmarktbereich, Reform der Rotkarte. Einige Dinge waren etwas vage formuliert, wie zum Beispiel eine Arbeitslosenversicherungsreform. Und wir haben dann im Laufe der Monate uns überlegt, wie es vom Timing ausschauen kann und wie man idealerweise diese anderen Aspekte des Regierungsprogramms auch umsetzen kann. Aber zuallererst war mal...
Wir heißt Sie und Ihr Kabinett oder wir als Regierung?
Es war vor allem natürlich das Kabinett, aber auch die Führungskräfte im Ministerium, die Sektionschefs, Sektionschefinnen. Dazu kommen natürlich klarweise auch die verantwortlichen Minister. Es ist ja so, auch das wird von außen oft unterschätzt, dass bei fast allen Vorhaben einer Bundesregierung zwei, drei Minister haupt- oder mitverantwortlich sind. Meistens eine Person hauptverantwortlich, aber man braucht meistens noch ein, zwei andere zusätzlich dazu. Das heißt, du musst nicht auch schauen, dass alle bei allen Projekten, bei allen Reformvorhaben auch wirklich an Bord sind und auch mitmachen.
Wenn wir uns eine dieser Reformvorhaben rausnehmen, die Rot-Weiß-Rot-Karte zum Beispiel, weil die dann tatsächlich umgesetzt wurde, wie geht man das an? Das heißt, da ist wahrscheinlich involviert der Innenminister, der für Migration zuständig ist, Sie als Arbeits- und später Wirtschaftsminister und irgendwie in dem Fall hilfreich, wenn man beide auf dem ÖVP-Ticket sitzt, aber wie geht man das an, dass man sagt, okay, ich ordne mal meinen Beamten an, macht mal einen Vorschlag und dann verhandelt man das oder wie geht man das aus Ministersicht heraus an?
Also zuerst gibt es das Regierungsprogramm, wo Eckpunkte drin stehen und dann entwickelt man gemeinsam im Team und wie gesagt mit den zuständigen Mitgliedern der Bundesregierung eine Idee, was sind die strategischen Ziele und was will ich auch konkret umsetzen. Wenn das steht, dann kommt natürlich das Haus und die Legistinnen und Legisten zum Arbeiten. Da geht es darum, das dann auch umzusetzen in einen konkreten auch Gesetzesvorschlag. Meistens sind es ja auch mehrere Gesetze, die geändert werden müssen, nicht nur ein Gesetz. Und dann entwickelt sich das so und da gibt es Verhandlungen auf Ebene des Parlaments natürlich zwischen den Regierungsparteien, gibt es Ideen von außen, gibt eine Begutachtung, gibt natürlich ganz wichtig die Gespräche mit den Interessensvertretungen, den Sozialpartnern, also die ganze Bandbreite, Medienarbeit, es geht ja auch viel um Erklären, Überzeugen, warum genau so die Umsetzung erfolgen sollte. Das ist die Hauptaufgabe des Ministers, der Ministerin, finde ich, dass man einfach versucht, alle bei diesem Vorhaben mitzunehmen und alles gut vorzubereiten, dass idealerweise es eben dann am Schluss einen Beschluss gibt, der möglichst breit getragen wird. Bei der Rot-Weiß-Rot-Karte war es ja auch so, dass viele Aspekte sehr breit getragen wurden, nicht zu 100% im Parlament, aber sehr breit getragen wurden.
Ich habe vor ein paar Wochen die Sibylle Hamann, die damals grüne Abgeordnete waren, hier sitzen gehabt und die hat mir eben genau diesen logistischen Prozess geschildert. Aus Sicht einer Abgeordneten jetzt im Bildungsbereich ging es damals, da hat sie gesagt, es geht vor allem darum, ein ganz, ganz großer Teil dieses politischen Prozesses ist irgendwie gegen die institutionellen Beharrungskräfte gemeinsam zu arbeiten, ob das jetzt mit Ministern und Abgeordneten gemeinsam ist, mit denen man irgendwie die Ministerialbeamten überzeugen muss und so weiter. Würden Sie diese Darstellung teilen?
Ja, natürlich gibt es immer Beharrungstendenzen und das ist sehr unterschiedlich oft. Also ich habe das Ministerium bei uns als sehr reformfreudig erfahren. Aber es gibt natürlich immer bei jeder Reform gewisse Aspekte, die Interessensgruppen zuwiderlaufen, die vielleicht auch anderen gebietskörperschaftlichen Ebenen nicht passen oder nicht gefallen. Und da geht es natürlich darum, dass genau zu schauen, kann man irgendwie einen Konsens finden, kann man auch überzeugen, kann man erklären, warum das wirklich für alle wichtig ist, wo sind die Vorteile für die jeweilige andere Seite. Ganz wichtiger Prozess. Und je nachdem, wer dann oder welche Reform es ist, gibt es unterschiedliche auch Personen, die sich unterschiedlich stark einbringen. Es gibt im Parlament natürlich sehr, sehr starke Nationalratsabgeordnete, die für gewisse Themen sehr stark stehen und dann auch den Prozess sehr stark mittreiben. In anderen Bereichen gibt es vielleicht niemanden, der sich gerade um dieses ganz konkrete Thema kümmert. Dann treibt es der Minister, die Ministerin oder die jeweiligen Führungskräfte im Ministerium. Also das ist durchaus unterschiedlich, je nach Thema. Wenn die Länder betroffen sind, spielen nicht die Länder eine sehr große Rolle. Energiebereich als typisches Beispiel, wo die Länder eine sehr große, die Bundesländer eine sehr große Rolle spielen und so weiter und so weiter. Also es ist durchaus unterschiedlich, aber es stimmt natürlich, bei jeder Reform, bei jeder Veränderung gibt es gewisse Beharrungstendenzen und die sind aber sehr unterschiedlich gelagert. Also man darf jetzt nicht sozusagen die Idee haben, dass immer die gleichen Leute die Bremser sind oder die Bremserinnen.
Ich wollte gerade nachfragen, weil Sie erwähnt haben, andere gebietskörperschaftliche Ebenen, da schlägt irgendwie der Spinnensinn für die Bundesländer an schon. Wie ist deren Rolle, wenn die sagen, okay, na, wir wollen jetzt zum Beispiel diese Reform nicht, sagen die das so offen oder ist das eher so ein, naja, schickt's einmal was und dann schiebt man das irgendwie auf die lange Bank hinaus?
Es ist sehr unterschiedlich. Es ist nicht so, dass die Bundesländer über verschiedene Kanäle Einfluss nehmen können, entweder direkt über den Bundesrat und über die jeweilige Einflussnahme, die sie per Gesetz haben. Es gibt natürlich auch eine föderale Struktur in den Parteien, die natürlich auch dann genutzt wird, wenn irgendwas passiert, was vielleicht den Interessen zuwiderläuft und umgekehrt, dass etwas passiert, was im Interesse der Länder ist. Deswegen gibt es ja auch als Ökonom, sage ich vielleicht noch dazu, den wichtigen Vorschlag, dass man möglichst bei vielen Themen versucht, Einnahmenverantwortung, Ausgabenverantwortung und Finanzierungsverantwortung in die gleichen Hände zu legen. Das ist nicht 100% möglich, das ist mir schon klar, nie möglich. Aber das gilt für alle Ebenen, es gilt aber auch natürlich in der Arbeit der Bundesregierung. Je stärker das zusammenkommt, ich habe die Verantwortung für alle Bereiche, desto eher muss ich alle Dinge auch einbeziehen in meine Vorschläge, in meine Politik. Das macht es nicht einfacher, ist natürlich nicht verwirklichbar, hundertprozentig, aber man sieht, wo die Differenz da am größten ist. Da haben wir dann insgesamt in Österreich über die letzten Jahrzehnte am meisten Schwierigkeiten bei großen Reformen, weil natürlich dann die Beharrungstendenzen schon eine Rolle spielen.
Ich wollte gerade fragen, wenn Sie jetzt diesen Prozess plus minus 4 Jahre lang erlebt haben, von innen quasi als Minister und da manche Reformen durchgebracht haben, andere wie eben die Arbeitslosenversicherungsreform über weite Strecken nicht umsetzen konnten, würden Sie sagen, dieser Prozess ist gut so, wie er ist, oder gibt es da irgendwelche Stellen, wo man sagt, okay, das müsste man irgendwie ändern, das müsste man vereinfachen, Zuständigkeiten trennen etc.?
Ja, natürlich, also die Vorschläge sind, glaube ich, bekannt, dass es gut wäre, wenn gewisse Zuständigkeiten eben nicht geteilt werden, sondern klar zugeordnet werden. Aber das ist fast in der ganzen Welt so, dass es da manchmal geteilte Zuständigkeiten gibt. Aber man könnte es noch ein bisschen stärker entwirren, ist nicht ganz einfach, aber die Vorschläge gibt es ja seit langem aus den verschiedensten Kommissionen. Die Verfassungsreformkommission, die Aufgabenreform und die Regulierungskommission, die es gegeben hat und so weiter. Also da brauche ich jetzt nichts, glaube ich, erzählen, das ist nichts Neues. Ehrlich gesagt war meine Erfahrung, dass das österreichische politische System insgesamt überraschend effizient agieren kann, wenn es notwendig ist. Wir haben das gesehen, manche dieser Gesetzesvorhaben wurden vom Plan bis zur Umsetzung durch den Bundesrat, das letzten Akt oder Unterschrift des Bundespräsidenten, um genau zu sein, aber das geschieht dann meistens sehr rasch, wenn es keine Probleme gibt, innerhalb von ein paar Wochen oder ein, zwei Monaten durchgezogen. Das ist für eine Demokratie extrem schnell. Ich finde es auch richtig, dass es einen gewissen Zeitablauf braucht, weil Demokratie heißt Diskussion. Wenn alles durchgepeitscht wird, dann gibt es einfach ein demokratisches Defizit aus meiner Sicht. Es gibt manchmal Dinge, die schnell passieren müssen, die passieren auch in Österreich dann auch schnell, wenn man sich einig ist. Jetzt haben wir natürlich eine Verhältnisdemokratie, ein Verhältniswahlrecht, wo natürlich gewisse Dinge Mehrheiten erfordern mit einem Koalitionspartner und ich kann als Regierung nicht wie zum Beispiel in England oder in den USA, wenn ich in der Regierung bin, einfach Beschlüsse fassen, weil ich weiß, ich habe eine Mehrheit im Parlament und es gibt nur eine Partei, die Mehrheit hat. Das ist anders. Das kann man diskutieren, aber es gibt Vor- und Nachteile dieser beiden Systeme, Mehrheitswahlrecht und Verhältniswahlrecht. Was tatsächlich aus meiner Sicht schon sehr umfangreich vom Prozess her ist, sind alle Dinge, die auf europäischer Ebene passieren. Da sind die Prozesse sehr lang, da geht es auch nicht viel schneller und da haben wir, glaube ich, schon einen gewissen Reformbedarf aus meiner Sicht. Nicht, weil das nicht demokratisch wäre, das würde ich gar nicht so sehen, das ist sehr demokratisch, das Parlament, die Ministerräte, die Kommission macht die Vorschläge, aber es ist so komplex geworden, dass es erstens lange dauert und das zweitens, und das ist aus meiner Sicht demokratiepolitisch auch ein Problem, dass ein Großteil der Bevölkerung nicht versteht, wer jetzt für was ist und warum die Person oder dieses Land oder was immer die Institution für etwas ist oder gegen etwas ist. Und das ist aus meiner Sicht demokratiepolitisch problematisch. Solange ich weiß, wer für was ist und wer dagegen ist, wenn ich verstehe, und das ist in Österreich auf jeden Fall der Fall, sehe ich da kein Problem. Aber auf der europäischen Ebene ist das etwas zu komplex geworden aus meiner Sicht.
Wie könnte man denn das straffen? Sie kennen ja, wie gesagt, eben die EU-Räte als Minister aus der First-Person-Perspektive quasi. Wie könnte man denn das verbessern?
Ja, das ist extrem schwierig, weil da müsste man den gesamten Institutionenaufbau umstellen. Das ist nicht realistisch. Es macht ja grundsätzlich auch Sinn, dass die Kommission Vorschläge macht, dass die Minister beschließen und dass dann das Parlament die Möglichkeit hat, Veränderungen vorzunehmen und dann wird es hin und her gespielt. Ich glaube, man kann bei der Vielzahl der Entscheidungsregeln, die es gibt, also welches Quorum ich brauche, um eine Entscheidung zustande zu bringen, wer wie involviert ist und wer wann involviert wird, da könnte man sicher einfacher werden. Das macht nicht ganz so viel aus, aber wird den Prozess leichter erklären. Also im Moment ist es so, dass die Experten nicht verstehen, wenn ein gewisser Vorschlag irgendwo in diesem Institutionenlauf ist, was heißt das und wo kann ich dann noch Einfluss nehmen? Aber nur die absoluten Experten. Und das heißt natürlich, selbst die betroffen sind, Unternehmen, die Haushalte, die wissen das nicht. Und damit ist es für die schwer einzuschätzen, wo stehen wir eigentlich gerade jetzt in so einem Gesetzwerdungsprozess oder wie weit ist das gediehen oder wie wahrscheinlich ist das, dass das kommt. Das kann ich auf nationaler Ebene sehr gut einschätzen, auf europäischer Ebene. Und das ist, glaube ich, ein Grund, warum man im Bereich dieser verschiedenen Prozesse um am Schluss zum Ergebnis zu kommen, etwas abspecken könnte, aus meiner Sicht.
Die andere Perspektive, die ich da mal mit jemandem besprochen habe, ist, dass das vielleicht vor allem der Kommission eine ein bisschen größere Freiheit gibt, weil eben nicht so klar ist, wer jetzt sie blockieren könnte. Und daher zum Beispiel in puncto Klimaziele oder jetzt bei den ganzen Rüstungsdiskussionen eher die Freiheit gibt, Sachen vorzuschlagen, die nationale Regierungen sich vielleicht nicht trauen würden, weil sie Angst haben, dass die Wähler wissen, okay, meine Regierung ist dafür und so wird das alles ein bisschen verwaschen. Das ist jetzt kein lupenrein demokratischer Gedanke, muss man ehrlicherweise sagen.
Also das hat durchaus manchmal vielleicht sogar Vorteile, weil einfach Vorschläge gemacht werden. Also es braucht ja trotzdem Mehrheiten. Also die Vorschläge vielleicht etwas anders sind, das ist richtig. Also die Idee, dass Vorschläge von einer Institution kommen, die eben das nicht beschließen muss oder kann, ist durchaus auch eine, die attraktiv ist. Was nicht in der Europäischen Union dazukommt, was noch einmal schwieriger macht, und das kann man auch gar nicht ändern, ist, dass sich intertemporal Inkonsistenzen ergeben, dadurch, dass natürlich der Ministerrat jedes Mal fast neu zusammengesetzt ist, weil einfach Wahlen stattfinden irgendwo in Europa und damit es unterschiedliche Mehrheiten gibt und es jetzt durchaus so sein kann, dass ich heute was beschließe und im halben Jahr was Gegenteiliges beschlossen wird, möglicherweise,
weil da einfach ganz andere Leute
weil andere Leute dort sitzen und das ist nicht immer problematisch. Das kann natürlich auch in einem Mitgliedsland passieren, wenn sich die Regierung ändert. Da wissen Sie alle, die Regierung hat sich geändert, jetzt ist eine ganz andere Regierung in der Macht und die könnte auch andere Entscheidungen treffen. Für die Österreicherinnen und Österreicher ist das halt in Brüssel und das wirkt so, als ob da gewisse Stabilität wäre. Das ist ja auch stabil, aber es kann sich durchaus relativ rasch auch in der Zusammensetzung so ändern, dass gewisse Dinge anders gesehen werden. Das haben wir auch in den letzten Jahren erlebt gelegentlich.
Genau, wie zum Beispiel die Renaturierungsverordnung. Wenn da jetzt jemand anderer gesessen wäre, wäre es wahrscheinlich nicht durchgegangen. Aber ein anderes Beispiel. Das heißt, in Österreich der politische Prozess, den finden Sie im Wesentlichen, wenn ich das richtig verstehe, sehr transparent und klar, wer wofür steht.
Absolut, der Prozess ist gut. Ich glaube, wie gesagt, beim Föderalismus kann man wie schon lange diskutieren darüber, wie der genau aufgestellt sein sollte, welche Verantwortlichkeiten es wo geben sollte und vor allem, was die geteilten Verantwortlichkeiten betrifft. Aber der demokratische Prozess in Österreich ist aus meiner Sicht von der Effizienz her recht gut aufgestellt im internationalen Vergleich. Jetzt kann man immer diskutieren, wie man den stärken kann, über mehr Transparenz, über auch mehr Ressourcen fürs Parlament, wird hier lange diskutiert, wie viel haben die Parlamentarierinnen und Parlamentarier an Wissen, Zugriff auf die verschiedenen Dienste, auf die Ministerien, auf die Expertinnen und Experten. Das kann man alles diskutieren, aber ich glaube grundsätzlich, was die Verfassung betrifft, ist das eigentlich immer noch sehr zeitgemäß und ich bin auch immer einer, der sagt, wenn wir über Demokratie reden, und sagen, boah, das ist alles so schwierig geworden jetzt, wir müssen jetzt viel schneller entscheiden und wir müssen da was anpassen. Erstens, ich glaube, der Nutzen und der Wert der Demokratie ist, dass keine falschen Entscheidungen getroffen werden und dadurch hilft natürlich dieser Zeitablauf manchmal. Also es ist gar nicht so gut, wenn man zu schnell ist. Und zweitens geht es auch darum, dass es einen Interessensausgleich gibt. Und den schaffen wir. Und das ist ein Wert an sich über diese Institutionen. Und das dauert halt manchmal ein bisschen länger. Und ich glaube nicht, dass jetzt die Entscheidungsfindung so viel schneller sein muss als wie vor 20, 30 Jahren. Das ist eine Illusion. Natürlich gibt es eine Technologieentwicklung, die rasch ist. Die gab es aber auch vor 20, 30 Jahren. Damals wurde sie auch rasch wahrgenommen. Ich glaube, man muss trotzdem demokratische Prozesse, den demokratischen Prozessen die Zeit geben, die sie brauchen. Nicht übermäßig Zeit, aber die Zeit, die sie brauchen.
Jetzt schildern Sie das alles so, dass das wunderbar effizient ist und alles, aber ich muss halt trotzdem die Frage stellen, wenn zum Beispiel im Regierungsprogramm eine Reform der Arbeitslosenversicherung, bleiben wir bei dem Beispiel, vereinbart ist, und die kommt dann einfach nicht, weil sich die beiden Parteien dann draufkommen, dass sie sich nicht einigen. Gibt es auch in der anderen Farbe, zum Beispiel Klimaschutzgesetz oder ähnliches. Was läuft denn da schief?
Naja gut, man muss immer so sagen, dass Regierungsverhandlungen ein paar Wochen oder Monate dauern, je nachdem, und dann nicht alles abgehandelt werden kann. Und wenn man so ein Regierungsprogramm liest, dann ist relativ klar, dass natürlich nicht alles spezifiziert ist. Manche Dinge sind sehr spezifiziert, andere Dinge, da steht dann drin sowas wie Evaluierung von oder so weiter, das ist ja bekannt. Soll geprüft werden oder was immer, oder ein Vorschlag erstellt werden. Und das heißt ja nicht, dass es Zustimmung dafür gibt. Ich glaube, dass oft überschätzt wird, was es an Nichtumsetzung gibt. Also jetzt kann man über die Zahlen streiten, aber ich glaube, die türkis-grüne Regierung hat 80%, 85%.
Ich glaube, auch 5/6 ist irgendwie der genau, Wert, richtig, den ich im Kopf habe.
Genau, ungefähr der Form umgesetzt. Und beim Rest kann man diskutieren, wie groß waren sie teilweise oder wie notwendig waren sie noch. Also da ist relativ viel eigentlich umgesetzt worden und dass ein paar Dinge nicht umgesetzt werden. Also mich hat es natürlich nicht gefreut. Ich hätte gerne die Arbeitslosenversicherungsreform umgesetzt. Und ich glaube, ich habe auch gute Argumente dafür. Und ich glaube, die wird auch, und im neuen Regierungsprogramm sind da Elemente enthalten davon, die wird auch zum Teil kommen müssen. Aber es hat da vielleicht keine Mehrheit dafür gegeben. Und so ist es manchmal in der Demokratie, dass es für gewisse Dinge keine Mehrheit gibt. Und es war auch sehr unspezifisch formuliert, weil man sich damals schon in den Verhandlungen, ich war ja nicht dabei, aber so wie es gehört, nicht hundertprozentig einig werden konnte über Details. Und dann steht es halt ein bisschen schwammiger im Programm und dann wird es ein bisschen schwieriger auch dann in der Entscheidungsfindung.
Wie funktioniert denn das aus Ministersicht? Sie haben, wenn ich mich recht erinnere, einmal einen Entwurf vorgelegt, wie das ausschauen könnte als Zielvorstellung. Kommen da irgendwann einmal, weiß nicht, die grüne Klopapfrau zu Ihnen und sagt, lieber Martin, lieber Herr Kocher, das wird so nix? Oder gibt es da irgendwo einen Punkt, dass man sagt, okay, wir haben ein Zeitlimit und wenn wir es bis dahin nicht haben, lassen wir es?
Ja, das ist, glaube ich, unterschiedlich. Also ich habe für mich damals beschlossen, als wir begonnen haben, an dieser Reform zu arbeiten, dass wir einen sehr breiten Diskussionsprozess haben, dass wir nach dem Diskussionsprozess mit allen Betroffenen, ich habe wirklich nicht nur natürlich mit den Parlamentariern, wir haben eine Enquete gemacht, sondern auch mit vielen Arbeitssuchenden in gewissen Formaten auch gesprochen, versucht zu verstehen, mit dem AMS, mit vielen Experten, mit den Sozialpartnern, mit ausländischen Experten. Und wir haben gesagt, wir legen dann einen Vorschlag vor, der einen Rahmen gibt und dann muss es aber irgendwann soweit sein, dass wir das auch umsetzen, sonst wende ich mich anderen Dingen zu. Das ist mein Zugang zur Politik. Jetzt kann man nicht sagen, ich hätte vielleicht länger offen lassen sollen oder schauen sollen, ob es vielleicht irgendwo dann nach einem Jahr oder zwei Jahre später noch eine Abtauschmöglichkeit gibt, aber ehrlich gesagt, als ich dann bemerkt habe, das wird sehr schwierig mit der Mehrheit oder das wird ein so verwaschenes Konstrukt, das dann auch nicht mehr von mir vertreten werden kann, dann ist es besser zu sagen, okay, dann machen wir es jetzt gerade nicht, dann kommt es halt in den nächsten ein, zwei Jahren nicht und die nächste Regierung kann sich dann um neue Mehrheiten bemühen, als wir tragen das so weit und ich werde bei jedem Interview gefragt, wie steht es eigentlich damit, was machen wir jetzt damit, was sagt X
und
dazu?
Und jetzt frage ich Sie immer noch.
Genau. Aber also es war ein sehr interessanter Prozess. Wie gesagt, ich glaube, es wird oft unterschätzt, wie wichtig es ist, auch den Boden zu bereiten. Also Politik ist oft erklären und den Boden zu bereiten für gewisse Dinge. Und mir hat sehr gefreut, dass ich vor einem halben Jahr in einer österreichischen Zeitung eine Umfrage, die nicht wir in Auftrag gegeben haben, gelesen habe, die gesagt hat, zu den zwei Hauptelementen hat es zwei Drittel Unterstützung von der Bevölkerung gegeben. Das hat gezeigt, wir haben überzeugt, dass diese zwei Hauptelemente, das ist das degressive Arbeitslosengeld und der Zuverdienst während des Arbeitslosengeldbezugs einzuschränken, diese zwei Hauptelemente, dass die wichtig und richtig sind. Wie gesagt, keine Mehrheit, aber den Boden zu bereiten und zu erklären, warum das notwendig notwendig ist, ist auch eine wichtige Aufgabe und es muss nicht immer alles in der eigenen Legislaturperiode passieren.
Ich habe ja gesehen, Sie haben irgendwann Mitte, Ende letzten Jahres noch eine Studie in Auftrag gegeben zu den Auswirkungen des Zuverdienstes beim Arbeitslosengeld, die jetzt im Ministerium aufliegt. War das schon irgendwie in der Absicht, dem Nachfolger, den Nachfolgerinnen in dem Fall mehr übergeben zu können, womit die arbeiten können dann, oder?
Na, uns war wichtig einfach, dass wir auch da wieder Grundlage schaffen, evidenzbasiert. Jetzt als Wissenschaftler, der in die Politik gegangen ist, war mir immer wichtig, überall Grundlage zu haben und jetzt kann man auch über die Grundlage diskutieren, aber mir ist immer sehr recht, wenn man über die Grundlage diskutiert und über Fakten, über Zahlen und über die Methodologie einer Studie und nicht anhand von Einzelbeispielen. Das ist einer der großen Unterschiede, glaube ich, zwischen jemand, der vielleicht aus einem anderen Umfeld in die Politik geht, Einzelbeispiele versus diese allgemeine Grundlage, diese Evidenzbasierung. Und deswegen haben wir auch möglichst viele dieser Dinge wirklich gut unterlegt mit sehr seriösen Studien. Und da gibt es jetzt eine. Und wie gesagt, ich glaube, dass da auch in dem Bereich was passieren wird müssen, weil das einfach nicht zeitgemäß mehr ist, was da ist.
Sie haben jetzt 4 Jahre lang Zeit gehabt, in der Bundesregierung zu sitzen. Was würden Sie denn heute anders machen mit dieser 4-jährigen Erfahrung im Hinterkopf, wenn Sie jetzt noch einmal Minister werden würden?
Ja, ist immer schwer zu sagen. Also im Nachhinein würde man nicht vieles im Konkreten anders machen, weil die Zeit sich geändert hat. Es war ganz lustig, wir sind vor gar nicht langer Zeit mal Ministerinnen und Minister aus 3 Kontinenten zusammengesetzt und haben uns die gleiche Frage gestellt beim gemütlichen Abendessen. Eine Premierministerin war sogar dabei und interessanterweise kamen zwei Themen und ich würde das auch unterschreiben. Erstens, es haben sehr viele gesagt, nicht ich, ich hätte noch mehr erklären sollen. Also ich glaube, es ist einfach wichtig, Dinge von Anfang an gut zu erklären, Narrative zu entwickeln, wie man heutzutage sagt, Geschichten zu entwickeln für Vorhaben, für Reformen, die positiv sind, die positiv belegt sind, aber natürlich auch die realistisch sind und damit Erwartungsmanagement zu betreiben. Also erklären ist ein ganz wichtiger Faktor. Ich habe es versucht, ich habe viel gemacht, aber ich glaube, man sollte noch mehr machen. Ist ganz wichtig, wird oft unterschätzt in der Auswirkung auf dann 2-3 Jahre später, wenn die Zeit dann reif ist. Oft ist es so, dass die Zeit irgendwann reif wird für ein Thema und da hat die Erklärungsarbeit davor dann den Boden bereitet, um gewisse Dinge zu machen. Also mehr erklären, noch mehr erklären, glaube ich, ist einfach ein wichtiger Faktor. Der zweite wichtige Punkt, ich glaube, man sollte die Zeit in den ersten 1-2 Jahren möglichst gut nutzen. Natürlich, ich glaube, jede politische Funktion ist so gestaltet, dass man irgendwann einmal auch ein bisschen tiefer in die Mühlen der Ebene kommt und damit Gestaltungsspielraum ein bisschen verliert. Also je schneller und gut vorbereitet, desto besser. Ist nicht ganz einfach.
Speed Kills.
Nicht Speed Kills, aber halt einfach rasch zur Entscheidungsfindung zu kommen. Das ist oft nicht ganz einfach. Es war bei uns besonders schwierig, weil halt die Pandemie damals alles überragt hat. Und als die Pandemie sich etwas in die Richtung entwickelt hat, dass man sich anderen Dingen widmen konnte, dann kam der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Also es war sehr schwierig, da systematisch auch größere Reformen anzugehen. Aber also wenn man Shimon Peres, ehemaliger Ministerpräsident von Israel, hat einmal gesagt, wenn ich einen Fehler gemacht habe, dann war es, dass ich nicht groß genug geträumt habe, gedacht habe. Und also wenn man große Vorhaben hat, dann möglichst sich voll drauf zu konzentrieren und zu schauen, dass man möglichst rasch hier weiterkommt. Weil je länger man in einer Funktion ist, desto schwieriger wird es manchmal. Man hat zwar mehr Erfahrung, aber natürlich können sich auch Beharrungstendenzen gegen einen formieren, wenn man sich lange Zeit nimmt. Das heißt nicht Speedkills, glaube ich, das ist wichtig, aber die klare Konzentration von Anfang an auf die Reformen. Ich glaube, das haben wir schon gemacht mit der Arbeitslosenversicherungsreform, sobald die Kapazitäten da waren, aber es war trotzdem dann vom Zeitpunkt her nicht optimal.
Mhm. Weil Sie den Punkt mit mehr Erklären und mehr Narrative kommunizieren gesagt haben, mich würde noch interessieren, wie haben Sie denn die Rezeption Ihrer Arbeit in der Regierung, in der Öffentlichkeit bzw. in den Medien erlebt?
Ja, sehr unterschiedlich natürlich, aber also ich glaube grundsätzlich positiv. Also vielleicht fange ich so am besten an. Es geht ja nicht um mich als Person, wie ich das empfunden habe. Der entscheidende Punkt ist, glaube ich, wie schaffen wir es, eine Medienlandschaft zu haben, die kritisch konstruktiv ist. Und das ist gar nicht so leicht angesichts natürlich der jetzigen wirtschaftlichen Situation vieler Medien in Österreich und natürlich auch der ganzen Medienstruktur mit öffentlich-rechtlichen und privaten Medien. Das ist nicht trivial, aber es ist ganz entscheidend natürlich für die Politik, wie das ist. Ich habe mich nie schlecht behandelt gefühlt. Es gibt nicht einzelne Beispiele, wo man sagt, okay,
das war aber nicht kritisch genug.
Genau. Was tatsächlich der Fall war, manchmal hätte ich mir gewünscht, dass irgendjemand, nicht mehr mich, sondern das Ministerium anruft, weil es waren schon manchmal einfach faktisch falsche Aussagen, nicht meiner Person gegenüber, sondern politischen Formen gegenüber, die dann abgedruckt wurden. Und ich verstehe es völlig. Also man muss vielleicht dazu sagen, für diejenigen, die es nicht so genau wissen, wenn man sich die großen Redaktionen in Deutschland anschaut und die großen Redaktionen in Österreich, dann ist das auch Faktor fast 1 zu 10, was die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen betrifft.
Leider, ja.
Ja, genau. Und das heißt natürlich klarerweise, da sitzt eine Person, die macht 3 Geschichten gleichzeitig, dass die nicht alles immer bis ins Detail ausrecherchieren kann und 10 Leute anrufen kann, das kann ich auch durchaus nachvollziehen. Ja.
Ist aber trotzdem keine Rechtfertigung, man sollte es trotzdem machen. Herr Professor Kocher, vielen, vielen Dank. Das war kurz und knackig. Ich glaube, wir haben alles gesagt. Vielen Dank, dass Sie Ihre Erfahrungen mit uns teilen und alles Gute für die nächsten Monate und dann für die neue Lebenswelt in der Nationalbank.
Vielen Dank. Danke für die Einladung.
Auf Wiedersehen.
Danke, Wiedersehen.
Und das war's mit unserer heutigen Folge, ganz offen gesagt. Vielen Dank fürs Zuhören. Noch 2 kurze Empfehlungen. Wenn euch das politische Handwerk, über das ich jetzt mit Martin Kocher gesprochen habe, interessiert, dann habe ich noch 2 weitere Folgen, die ich euch ans Herz legen möchte. Vor kurzem habe ich ein ganz offen gesagt Spezial mit Christoph Chorherr und Lorenz Enser Jede Nastik aufgenommen. Die beiden haben sich genau darüber unterhalten, was gute Politik ausmacht, was das politische Handwerk eigentlich ist. Und eine zweite Folge, die auch zu unserer heutigen passt, war mein Gespräch mit Martin Sellmayr. Das ist schon 2 Jahre her. Der ehemalige Generalsekretär der Europäischen Kommission hat da ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, warum EU-Gesetze eben so lange Vorlaufzeiten haben, wie Martin Kocher sie heute geschildert hat. Und warum da manchmal Dinge herauskommen, die auch Expertinnen und Experten nicht auf dem Radar hatten. Ich stelle euch die Links zu beiden Folgen in die Shownotes. Und damit bleibt mir nur mehr, mich für euer Zuhören heute zu bedanken und euch zu bitten, uns weiter zu empfehlen. Empfehlt uns auf Social Media, auf den einschlägigen Podcast-Plattformen, aber vor allem erzählt Freundinnen und Freunden von uns, die sich auch für Politik interessieren. Und das war's von mir für heute. Bis zum nächsten Mal. Adieu!
Missing Link.